Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
Mein nächster Gast ist im Internet unter dem Namen No Limits bekannt, also keine Grenzen. Und ja, über ihn wurden schon, soweit ich weiß, mindestens 2 Filme gedreht. Und das, weil ich glaube, dass seine Weltsicht eine wirklich ganz besonders inspirierende ist. Und somit begrüße ich jetzt den Surfer Ben Neumann. Applaus.
Bin ich falsch?
Okay. Ja. Hallo Ben, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung erstmal.
Ja, danke, dass du dich auf diesen weiten, weiten Weg gemacht hast. Wo lebst du eigentlich?
Tatsächlich komme ich aus Garmisch-Partenkirchen. Das ist ganz im Süden von Deutschland. Eigentlich gar nicht weit weg von der Grenze zu Österreich.
Das Surferparadies schlechthin, oder?
Absolut. Ja, deswegen, ich fühle mich hier schon ganz wohl. Ich bin schon näher am Meer immerhin.
Man kann schon ein bisschen riechen.
Ja, es war auch nicht so optimal zum Surfen hier. Aber es ist ja trotzdem ganz schön. Abgesehen vom Wetter, das ist teilweise schwierig. Aber sonst gefällt es mir hier schon mal gut.
Sehr schön. Ja, schön, dass du gekommen bist. Was ist denn dein liebstes Surfrevier bisher?
Tja, das ist schwierig. Es gibt so viele schöne Flecken auf dieser Erde. Aber ich muss sagen, ich mag tatsächlich den Eisbach in München ganz gerne. Einfach weil das ein schöner Fluss ist, eine schöne Welle ist. Und auch tatsächlich ein beeindruckendes Stück Natur im Herzen von München.
Ich selber kannte dieses Stückchen Natur gar nicht, bevor ich dich nicht kennengelernt habe, sozusagen. Und ich glaube, du hast ja dort auch sehr viel Surferfahrung gesammelt. Kannst du mal erklären, wie das da geht?
Gerne. Was vielleicht noch eine wichtige Information ist, die ich jetzt nochmal vorweg schicke, ist tatsächlich, dass ich blind bin und circa im Alter von 6 Jahren langsam an einem Gendefekt erblindet bin und da tatsächlich auch noch nicht gesurft bin, sondern zwar schon viele andere Sportarten betrieben habe, aber das Surfen erst im Alter von 13 Jahren ungefähr für mich entdeckt habe. Der Weg dahin verlief so ein bisschen so, dass so eine Erblindung, wie gesagt, im Alter von 6 Jahren ja auch keine einfache Situation ist, gerade auch für die Familie drumherum. Wir haben allerdings relativ schnell herausgefunden, dass der einzige Weg, der wirklich für uns gangbar ist, einfach die Flucht nach vorne ist, und ein großer Teil davon war durchaus der Sport. Damit habe ich immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht, viel auch Wassersport, und bin dann so im Endeffekt irgendwo auch beim Surfen gelandet, was ja dann zu mehr als eine Sportart für mich wurde. Einmal ein Hobby, teilweise bis zum gewissen Grad auch schon meine Leidenschaft, mein Beruf und vor allem aber tatsächlich auch eine Therapie. Weil der Sport und eben gerade das Surfen eine schöne Möglichkeit ist, ein bisschen aus dem Alltag zu entfliehen für mich. Und da auch die Dinge und die Einschränkungen, die einem im Alltag begegnen, so ein bisschen hinter mir zu lassen. Und da war der Eisbach mit einer der ersten Schritte tatsächlich. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, in München in einer Indoor-Welle zu surfen und bin dann im Sommer tatsächlich direkt an Eisbach und habe mich da in die Wellen gestürzt und habe das, wie ich das immer in den Sportarten mache, so Schritt für Schritt alles aufgebaut. Und heute sitze ich hier.
Ja, du bist ja inzwischen ein wirklich auch erfolgreicher Paarsurfer, hast schon einige Preise für Europa- und Weltmeisterschaften mit nach Hause gesurft. Wie stelle ich mir das vor? Wie erkundest du für dich dieses Wasser, dieses Gebiet, diese Wellen, das, was für mich wahrscheinlich sehr visuell ablaufen würde? Wie klappt das bei dir? Oder wie hast du das erkundet oder ergründet für dich?
Das ist eigentlich ganz lustig. Mein Motto ist ja so ein bisschen, dass es in dieser Welt sehr, sehr viele Grenzen gibt und dass Grenzen auch gut sind und einen schützen, dass aber doch sehr, sehr viele Grenzen auch nur in den Köpfen bestehen und dass auch genau der Ort ist, wo man sich mit den Grenzen beschäftigt und sie auch überwinden kann. Und beim Surfen ist es so, dass viele Leute sich fragen und auch mich dann fragen, wie das Ganze geht. Dabei ist es tatsächlich so, dass ich mich auf dem Wasser extrem wohlfühle und ich auf dem Wasser auch teilweise weniger Grenzen habe. Bei vielen Surfspots ist es so, dass der Weg ins Wasser für mich eigentlich teilweise schwierigst ist und ab dem Moment, wo ich dann auf meinem Brett bin, ich so ein bisschen mein Ding machen kann. Und das ist eben auch das Schöne am Meer, dass man das Meer eben nicht nur visuell erleben kann, sondern auch mit allen anderen Sinnen. Das Meer ist
schmecken
sehr akustisch.
Manchmal auch.
Man schmeckt es auch, absolut. Und je nach Wetter fühlt man es auch. Und das teilweise nicht zu schwach.
Du hast ja beim Surfen auch immer jemand, der dich begleitet. Ich glaube, zum sehr, sehr, sehr großen Teil ist das auch dein Vater gewesen. Oder inzwischen genau. Hast du auch nicht professionell, das ist ja jetzt ungerecht gesagt, sondern Menschen, die sich von Natur aus, glaube ich, schon viel mit dem Surfen beschäftigt haben. Wie funktioniert so eine Partnerschaft, so eine Surfpartnerschaft, sag ich mal?
Beim Surfen, besonders mit Blinden, ist es so, dass es tatsächlich sehr darauf ankommt, sich dort gut zu verstehen. Im Grunde ist es so, dass ich in den meisten Fällen quasi per Funk mit einem Guide verbunden bin, der dann auch im Wasser ist und ja, eben entsprechend mir die Informationen zukommen lässt, die mir sozusagen fehlen. Und das ist auch eine Sache, die mir am Surfen ganz besonders gefällt. Das ist tatsächlich in dieser Konstellation ein Teamsport tatsächlich ist. Surfen ist eigentlich ein ziemlich egozentrischer Sport, der sehr selbstfixiert ist. Aber gerade dieses Parasurfen, besonders bei den Blinden, wird wirklich zum Teamsportart. Es kommt 100%ig auf Vertrauen an. Ich muss meinem Guide 100%ig vertrauen können. Und genauso umgekehrt muss auch der Guide 100%iges Vertrauen in mich haben, damit wir gut draußen zurechtkommen und die Situationen, die da so vom Ozean hereinrollen, dann auch alle meistern.
Wow, das ist, also ich stelle mir das schon vor, dieses Vertrauen, du sagst das jetzt so leicht, aber wenn ich mich vorstelle, ich lasse mich auf dieses Meer ein, was ja letztendlich auch nie ganz einzuschätzen ist, es ist ja, bleibt ja auch eine Naturgewalt, wie verständigt ihr euch da so, dass du dich sicher genug fühlst? Oder verständigt ihr euch überhaupt noch, wenn du auf dem Meer bist? Oder ist das mehr die Phase, wenn ihr ins Wasser reingeht?
Beides tatsächlich. Es ist grundsätzlich so, dass ich auf der Welle keine Informationen mehr bekomme. Ganz einfach, weil die Reaktionszeit zu groß ist. Und auf der Welle habe ich auch genug Möglichkeiten über meine anderen Sinne. Das ist einmal das Gehör sozusagen, einmal das Gespür. Und tatsächlich auch meine Hand, weil ich strecke bei meinem Surfstil meine hintere Hand relativ viel ins Wasser, dass ich da eben genug Informationen von der Welle auch bekomme. Das heißt, der Guide ist grundsätzlich dafür zuständig sozusagen, mich im richtigen Moment an den richtigen Ort zu bringen. Das heißt, wenn ich die Welle gesurft bin, ist er dafür zuständig, mir eben Richtungen anzusagen, damit ich wieder entsprechend rauskomme. Und dann ist das Surfen eben nicht nur das Surfen, sondern zum Surfen gehört ja auch viel Strategie dazu, wo paddelt man hin, wo wartet man auf die nächste Welle, welche Welle nimmt man, welche lässt man durch. Und das sind eben auch Punkte, für die sozusagen mein Guide verantwortlich ist. Und wenn er sich auf eine Welle geeinigt hat, beziehungsweise wenn wir uns auf eine Welle geeinigt haben, dann ist es im Prinzip so, dass ich zu paddeln anfange und mein Guide mich dann mit 3, 2, 1 in die Welle einzählt und dann geht der wilde Ritt auch schon los.
Wie ist das, wenn du so richtig auf so einem richtig guten wilden Ritt bist? Was löst das in dir aus?
Das habe ich ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, dass Surfen für mich tatsächlich auch in gewisser Weise ein Weg in die Freiheit ist. Insofern, dass ich eben beim Surfen einfach mein Ding machen kann. Ich habe nichts im Weg. Ich kann einfach die Welle fühlen und ja, die Welle spüren und einfach leben sozusagen, surfen. Und das ist tatsächlich ein ganz toller Aspekt für mich am Surfen. Außerdem ist es so, dass es beim Surfen so ist, dass es eigentlich nicht wirklich darauf ankommt, ob man am Ende auf der Welle steht, ob man, weiß ich nicht, auf der Welle liegt, egal ob man jetzt älter ist, querschnittsgelähmt ist, einfach so gerne nur bodyboardet oder ob man eben blind ist. Es interessiert am Ende nicht. Man nimmt einfach Wellen und surft. Und das ist einfach ein wunderschöner Aspekt an diesem Sport.
Wow. Du hast vorhin gesagt, dass du mit 7 Jahren erblindet bist und dass das für deine Familie auch eine herausfordernde Situation war. Wie war das denn eigentlich für dich?
Im Nachhinein war das fast ein Glück für mich, weil man doch auch in diesem jungen Alter die Konsequenz noch nicht in vollem Ausmaße erfasst. Ich habe natürlich schon gemerkt, auch dass das jetzt eine schwierige Situation ist, aber da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr dankbar und das auch jeden Tag wieder. Ich hatte eine Familie, eben besonders meine Eltern, aber auch mein gesamtes Umfeld, das mich da eben wahnsinnig unterstützt hat und auch wieder von Tag 1 ich in meinem Sport wieder zu Hause war. Ich fahre auch viel Ski im Winter und da sozusagen für mich sich eigentlich nichts geändert hat. Ich habe einfach mein Leben weitergelebt und tatsächlich da einen recht guten Weg gefunden. Es ist natürlich schon so, dass in vielen Situationen, auch wenn man dann gerade älter wird, nicht alles immer einfach ist, aber es ist schon auch schön zu sehen für mich, was machbar ist. Und ich durfte auch durch diese Situation relativ früh schon lernen, dass es wichtig ist, im Leben Ziele zu haben. Ich habe auch sehr, sehr viele Ziele. Ich bin ein recht ehrgeiziger Mensch. Es ist aber auf der anderen Seite mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, das Leben einfach zu leben, weil man sonst die glitzernden und schimmernden Gelegenheiten am Wegesrand oft auch übersieht. Und damit ist mein Motto so ein bisschen, dass ich irgendwo auch von Tag zu Tag lebe und aus jedem Tag das Beste mache.
Ich finde das wunderschön, wie du das beschreibst. Und ich habe mich aber auch tatsächlich vorher gefragt, ist es eigentlich so, dass Blindsein auch einsam machen kann, weil man nicht so auf Menschen von sich aus zugehen kann?
Das ist tatsächlich ein Aspekt, dass relativ viel, beziehungsweise auch ein relativ großer Teil der Kommunikation eben auf nonverbalen Gesten und Mimik eben basiert. Und damit ist es schon so, dass ich das gerade auch eben in den letzten Jahren, wo ich auch so ein bisschen älter wurde, gemerkt habe, dass es teilweise schwieriger ist für mich, einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Gar nicht nur, weil dieser Aspekt der Mimik wegfällt, sondern weil tatsächlich auch viele Leute meiner Meinung nach Angst haben, auf mich zuzugehen und mich anzusprechen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Es ist so, dass viele Menschen oft Angst haben, was falsch zu machen. Und das ist was mir fast schon innerlich ein bisschen wehtut, weil es für eigentlich alle Leute, die Einschränkungen haben, und da denke ich, kann ich auch eben nicht nur für mich sprechen, so ist, dass es zwar natürlich schon bis zu einem gewissen Grad wichtig ist, dass man irgendwie auf Formulierungen achtet, ist aber auch ganz, ganz viel auf die Intonation und vor allem auch auf den Sinn, den Willen dahinter ankommt. Das heißt, ich persönlich zum Beispiel habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute irgendwie Dinge sagen, wie zum Beispiel, wir sehen uns später wieder oder sowas. Das ist mir gerade eingefallen, weil du das vorher gesagt hast und dich dann ein bisschen gegrämt hast. Aber das ist, wie gesagt, für mich so, ist von überhaupt nicht wichtig, weil ich eben weiß, dass die Intonation dahinter nicht irgendwie bösartig war. Und damit ist es mir eben ganz wichtig, dass Leute nicht irgendwie aus Angst, etwas Falsches zu sagen, da irgendwelche Scheuklappen sich selbst auferlegen, sondern es ist einfach wichtig, in den Diskurs zu treten und mich auch anzusprechen. Ich sage auch, wenn mir was nicht passt. Und das ist meiner Meinung nach auch der Weg, wie ich gut durch mein Leben komme und alle anderen auch, egal ob sehend oder nicht.
Ja, mir ist wirklich darüber aufgefallen, auch wie dieses, wir sehen uns später oder so, ups. Und das waren noch viele andere Sachen, wie visuell unsere Sprache auch wirklich ist, ne? Und wie sehr, ja, unsere Welt, glaube ich, die von den meisten von uns so über Bilder geht. Wie ist das, worüber geht deine Welt am allermeisten? Also du hast ja auch, glaube ich, also diese Frage von ja, innerer Vorstellungskraft. Wie ist die bei dir angelegt inzwischen?
Es ist tatsächlich so, dass diese Welt relativ visuell aufgebaut ist. Gibt es viele Studien, die unterscheiden sich teilweise auch ein bisschen, aber man ja, kann ungefähr davon ausgehen, dass ca. 85% der Informationen, die ein Mensch aufnimmt, quasi visueller Natur sind. Und damit fehlt bei mir sozusagen einiges. Es gibt aber trotzdem auch eben zum Glück viele schöne andere Sinne, mit denen man die Welt wahrnehmen kann. Und in manchen Situationen ist es tatsächlich, würde ich sagen, fast schon auch ein Segen, oft mal nicht zu sehen. Gerade auch andere Leute, die mich kennenlernen, da bekomme ich relativ oft das Feedback, dass es für Menschen auch mal ganz, ganz angenehm ist, wenn sie eben nicht optisch beurteilt werden, sondern ja, entsprechend nach ihrem Charakter beurteilt werden. Und damit ist es so, dass ich die Welt eben über alle anderen Sinne wahrnehme und mit der Zeit natürlich auch gelernt habe, diese Sinne ja, vielleicht besser zu nutzen. Das ist, denke ich, der richtige Ausdruck. Es ist nicht so, dass das Sehende dadurch jetzt, beziehungsweise das Blinde dadurch jetzt besser hören oder die Sinne besser in dem Sinn werden, aber es ist schon so, dass tatsächlich zum Beispiel auch ein relativ großer Teil der Großhirnrinde, in dem Prozesse des Sehens stattfinden, dann frei wird und auch für andere Sinnesorgane verwendet werden. Das heißt, man kann bis zum gewissen Grad schon auch lernen, einfach seine anderen Sinne dann besser zu nutzen. Und ja, so ist es einfach, dass ich dann entsprechend in dieser Welt lebe ohne den Sehsinn und mich so auch gut zurechtfinde.
Dich verbindet ja mit deinem Vater eine ganz, ja, ganz viel Besonderes, würde ich mal denken. Also nicht nur, dass er dein Vater ist, ist ja auch schon besonders genug, aber ihr teilt ja sehr, sehr viel von deinen Sport oder euren sportlichen Ambitionen vielleicht. Ich möchte jetzt gerne noch ja, deinen Vater mit hier mal auf die Bühne bitten, weil er hat dich ja begleitet und ich freue mich sehr, ja, Peter Neumann auf die Bühne zu holen.
Schönen guten Abend allerseits.
Hallo Peter, ja, ich habe mich bei Ben auch schon bedankt für die lange Anreise. Wir schätzen das, wertschätzen das sehr, dass ihr hier bei uns seid. Das, was Ben gerade erzählt hat, ich glaube, das entspricht ja, ich glaube schon, es spricht einer Sehnsucht von sehr, sehr vielen Menschen, mal nicht vom Äußerlichen beurteilt zu werden, weil einfach ja immer mehr Visualität vorhanden ist. Du hast einen Beruf, der ist ziemlich äußerlich, ne?
Das ist richtig, ja. Ich bin plastischer Chirurg und mache jetzt über 20 Jahren das, was herkömmlich als Schönheitschirurgie bezeichnet wird. Insofern, ja, in meinem Beruf geht es viel um Äußerlichkeiten, das ist richtig.
Was ist das, was du vielleicht über Ben und Bens Weg für dich Neues entdeckt hast? Also ich stelle mir vor, guckst ja ganz oft mit Bens Augen, die halt nicht sehen können, um ihn zu begleiten. Was hat das für dich verändert?
Ja, also natürlich hat mich dieser ganze Weg viele Dinge gelehrt und ich denke über viele Dinge heute anders, denke ich mal, aber trotzdem gibt es immer wieder Dinge, obwohl man jetzt ja nun sehr eng auch dann die Freizeit miteinander verbringt und so, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, dass er eigentlich jetzt einen Aspekt zum Beispiel in der letzten Frage gar nicht so richtig reingebracht hat, der mich ja schon fast schockiert hat. So vor 2 Jahren hat er ja mit Münchner Designstudenten einen Film gedreht am Eisbach. Und die haben ihn dann auch interviewt und ich habe ihn dahin begleitet und so weiter. Und da ging auch so die Frage, wie er denn träumt sozusagen. Und dann erzählt er da, dass er also ja auch nicht mehr visuell träumt, dass er also sein Leben praktisch in der Nacht, wie wir das alle machen, aufarbeitet über die Sinneseindrücke, die er tagsüber hat. Und da gehört Sehen nicht mehr dazu. Und das, ja, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht sozusagen. Und das fand ich schon ganz erstaunlich. Mir war schon bewusst, weil ich das auch mal ein bisschen gelesen habe, als wir damals natürlich dann diese Diagnose hatten, habe ich natürlich versucht, so ein bisschen mehr überhaupt erstmal ja, auch mehr Informationen über Leben, ein blindes Leben sozusagen irgendwie einzuholen. Habe da einige Bücher gelesen über Leute, die eben erblindet sind. Und da habe ich dann schon auch diese Informationen gehabt, dass so auch, selbst wenn man, wie gesagt, ganz normal gesehen hat, die Gesichter, auch die Gesichter der Eltern und alles das so relativ schnell verblasst und man, wie gesagt, dann ein ganz anderes Leben lebt. Und ich denke, wenn man dann als Eltern, sagen wir mal, diese erste Schockstarre überwunden hat, dann ist es eben sehr wichtig, da nach vorne zu schauen. Und wie der Ben vorher schon gesagt hat, für uns war das so ein bisschen in Anführungszeichen, die Flucht nach vorne, also sprich, eben mal auszuloten, was so geht. Und das haben wir toi, toi, toi bis jetzt ganz gut hinbekommen.
Ja, das hätte ich dich auch fragen wollen. Was hat das eigentlich mit dir und auch deiner Frau in dem Moment gemacht, als diese Diagnose deutlich machte, Ben wird sein Augenlicht verloren? Ich kann mir vorstellen, vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Strategien entwickelt, ich weiß es nicht. Aber wie bist du erstmal, hast du ganz viel recherchiert, bist ja auch selber Arzt, ne? Hast du versucht, vielleicht doch eine Lösung zu finden oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war schon erstmal ein bisschen eine schwierige Zeit, weil wir auch gar keine so einfache Diagnosefindung hatten. Diese genetischen Netzhautproblematiken, die sind sehr selten und individuell. Das heißt, obwohl ich ja wirklich dann auch eigentlich schon die richtigen Anlaufstellen hatte, war es erstmal so ein bisschen ein Irrweg. Man ist davon ausgegangen, also die Diagnose war praktisch eine Zufallsdiagnose. Die Mama hat einfach gesagt, der Bub ist in der ersten Klasse jetzt. Sie hatte damals dann auch eine Lesebrille gebraucht. Jetzt geht sie mal zum Augenarzt mit ihm. Und da war er am Ende dann schon in Anführungszeichen nur noch 35% Sehkraft gehabt. Wo man ja auch rückblickend sagt, was sind denn das für Eltern? Die merken das nicht mal. Und ich muss sagen, selbst rückblickend, vielleicht 3-4 Wochen rückblickend, würde ich sagen, gab es vielleicht Indizien, die ich hätte sehen können, aber im Großen und Ganzen, Kinder kompensieren sowas sehr gut. Und ja, dann ging es eigentlich erstmal so in Richtung klassische Augenerkrankungen, die zur Erblindung führen, aber eben über viele Jahre. Und im Endeffekt haben wir aber ja feststellen müssen, dass alle Maßnahmen, die wir dann auch schulisch getroffen haben, eigentlich ständig zu spät kamen, weil das so rapide ging am Anfang mit dem Verlust des Augenlichts. Und ich bin natürlich wissenschaftlich dran gegangen, klar, berufsbezogen. Und meine Frau hat, glaube ich, das eher so ein bisschen von der seelischen, mentalen Seite versucht aufzuarbeiten. Wie gesagt, jeder, der Kinder hat, kann sicher nachvollziehen, dass da natürlich erstmal irgendwo die Welt untergeht. Und umso wichtiger ist es aber, dass man dann sich selber irgendwo da auch dann schnell am Riemen reißt, weil für den Ben wiederum, er hat es vorher ein bisschen angesprochen, war ja der Tag nach diesem Augenarztbesuch jetzt von seinem Sehvermögen und allem erstmal nicht so viel anders wie der Tag davor sozusagen. Und als damals 7-Jähriger oder 6,5 oder wann das genau war, hat er diese Konsequenz natürlich nicht so gesehen, wie wir sie gesehen haben. Umgekehrt, das ist vielleicht vorher, weil er das natürlich auch nicht so ganz so darstellt, ist es dann ja, Jahre später wiederum schon, wenn man jetzt die Sehkraft nicht angeboren nicht hat und auch nicht durch einen Unfall schlagartig verliert, sondern die Menschen, die also wirklich jetzt irgendwelche Erkrankungen haben, wo ihnen langsam das Sehvermögen geraubt wird, die leben ja in einem Leben des ständigen Verlustes sozusagen. Ja, also es schwindet immer mehr und damit gehen immer mehr Dinge, die machbar waren, ganz normal waren, verloren. Und da muss man halt dann irgendwie Wege finden, wie man das kompensiert. Und unsere Kompensation, und darum hat er ja, oder darum sagt er ja auch immer, das Surfen ist schon ein kleines Stück weit auch Therapie, ist schon der Sport. Und wir haben das ja heute bei den ersten Gästen schon gesehen, dass Sport eben auch bis ins hohe Alter Tolles leistet. Und wie gesagt, auch für unsere Familie ist es ein wichtiger Faktor gewesen.
Du bist dann ja nach und nach ja immer mehr zum Surfen gekommen durch Ben. Was musstest du denn dabei lernen? Also du warst ja der oder bist auch immer noch vielleicht dafür zuständig, Ben da als Guide sozusagen zur Verfügung zu stehen und natürlich auch als Vater. Was hast du da so bei lernen müssen?
Also ich kann gleich dazu sagen, ich surfe selber nach wie vor nicht und ich werde es auch nicht mehr anfangen. Aber ich musste mich natürlich dann ab dem Punkt, wo es plötzlich dann eben nicht mehr am Eisbach oder in der geschützten City Wave irgendwo in der Halle war, dann natürlich viel mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen und habe natürlich dann schon auch versucht, also nicht nur der Ben ist ehrgeizig, sondern auch ich bin ehrgeizig. Wir haben also dann schon gemeinsam versucht, uns so ein bisschen in diese Thematik reinzufuchsen. Er jetzt einfach vom Skill-Level her natürlich und ich aber mit dieser ganzen Thematik Wellenauswahl und wie ist das überhaupt im Ozean. Und ich meine, einerseits habe ich ja als Vater fast ein bisschen Glück, weil mir ja jetzt doch einige Jahre mit meinem Sohn geschenkt wurden, die den meisten Vätern durch die Pubertät dann sozusagen geraubt wird.
Du kannst an coolen Surfspots rumhängen, das ist ja auch
genau,
nicht schlecht.
Genau. Heutzutage paddel ich tatsächlich dann mit so einem kleinen Bodyboard mit raus ins Line-up und denke mir immer, Mensch, siehst du irgendwie früher, hast du als Segler, wenn du mal Surfer gesehen hast, immer gedacht, cool, das machst du mal in deinem nächsten Leben und jetzt sitzt du hier noch trotzdem im Line-up, auch wenn du nicht surfen kannst.
Danke.
Letztendlich ist es ja auch für mich gut, dass ich mich da am Riemen reißen muss und schauen muss, dass ich einigermaßen fit bleibe, sozusagen.
Das stimmt. Du hast ja auch am Anfang angesprochen, oder ich habe es angesprochen, dass du ja auch einen herausfordernden Beruf hast. Da hast du ja auch in deinem Leben scheinbar einiges, ich sag mal, so eingerichtet, dass das funktioniert. Ihr seid ja auch relativ viel unterwegs miteinander.
Das ist richtig. Ich war damals bei der Diagnosestellung tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis tätig für eine Klinikkette. Und dann war mir aber eigentlich über Nacht klar, dass ich, glaube ich, einfach Herr meines eigenen Kalenders und Lebens werden muss, einfach für den Ben und für die Familie sozusagen. Und dann hatte ich nur das Glück, dass mein damaliger Oberarzt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, auch so ein bisschen den Wunsch hatte, sich selbstständig zu machen. Und dann sind wir relativ rasch diesen Weg gegangen. Und das hat mir natürlich oder ermöglicht mir, weil wir jetzt praktisch zu zweit eine Praxisklinik betreiben, die eben diese Freiheit, mir die Zeit so ein bisschen einzuteilen. Insbesondere auch, weil mein Kollege Gott sei Dank dann da ist und alles über Wasser hält, wenn ich unterwegs bin, sozusagen.
Wenn du Ben über Wasser hältst, oder?
Genau.
Ja, das ist ja auch eine Kunst, sich sozusagen in so einer Situation da so etwas einzurichten, dass das möglich wird. Ben, was ist denn dein, also ich habe schon gehört, ihr seid beide sehr ehrgeizig. Was ist dein oder euer nächstes großes sportliches Ziel?
Da gibt es so einige.
Warte, ich habe Zeit.
Gut, ich hole aus, keine Sorge. Nee, es ist natürlich so, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr wieder ansteht und ich tatsächlich auch wieder die Möglichkeit haben werde, teilzunehmen. Was natürlich auch immer einfach wirklich, wirklich cool ist und beeindruckend ist, da sein Land auch international vertreten zu dürfen. Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist dann tatsächlich die Paralympics. Da ist nämlich tatsächlich aktuell gerade quasi die Entscheidung vor der Tür, ob Surfen jetzt paralympisch wird oder nicht. Da bitte alle auf jeden Fall die Daumen drücken. Aber die Chancen stehen relativ gut tatsächlich, dass es auch was wird in 2028 für LA. Da wäre ich dann 23. Das heißt, das ist sportlich gesehen definitiv auch noch ein großes Ziel und da arbeite ich auch darauf hin und stecke da viel Zeit rein. Auf der anderen Seite habe ich es ja vorher schon angesprochen, dass es wichtig ist, Ziele zu haben, aber dass es gleichzeitig eben auch wichtig ist, sein Leben zu leben und aus jedem Tag das Beste zu machen. Und damit glaube ich, ist es so, dass ich da eigentlich in diesem Punkt mit dem Surfen eine ganz gute Balance bis jetzt hinbekomme, zwischen einfach Surfen, Schule machen aktuell, ich schreibe jetzt dann in 2 Monaten noch mein Abi und dann aber trotzdem eben auch auf diese Ziele hinarbeiten. Ja, schauen wir mal, vielleicht lande ich ja noch in LA.
Auf jeden Fall kannst du später dann auch noch vielleicht der älteste Surfer werden. Ich meine, das haben wir ja heute ja auch schon gesehen.
Wäre ja auch noch so ein. Heute viele Inspirationen geholt, ja, auf jeden Fall.
Du hast es vorhin kurz erwähnt, diese Grenzen im Kopf, dass die eigentlich oft nur im Kopf sind. Da habe ich mich schon gefragt, aber wie machst du das, dass du diese Grenzen im Kopf aufweist, überwindest, zur Seite bringst, sodass du ja durchpaddeln kannst?
Ein Schlüsselfaktor dabei ist auf jeden Fall, dass man die Dinge Stück für Stück angeht und tatsächlich unten bei der Basis anfängt und dann eine Reihe für Reihe obendrauf setzt. Und dann ist es tatsächlich so, dass man höher kommt, als man meint oft. Ein zweiter Faktor ist tatsächlich auch mein Umfeld, habe ich auch schon erwähnt. Ich habe und es ist tatsächlich aktuell auch noch so, dass ich sehr, sehr viel Unterstützung erfahre und das mir tatsächlich auch viel Kraft gibt, Dinge zu tun, mich oft zu überwinden. Und das kann man auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich antrainieren. Es ist wichtig, dass man da einfach in die Vogelperspektive geht, rauszoomt, dadurch die Grenzen auch erstmal sieht und erkennen lernt und dann Stückchen für Stückchen sich rantastet und überwindet. Das ist so, ich gehe zum Beispiel auch mit meinem Vater eigentlich jeden Morgen vor der Schule noch einmal Eisbaden tatsächlich bei uns in einem Fluss in Garmisch. Und das sind einfach so diese Kleinigkeiten, mit denen man einfach sich selber austrickst und schaut, wo es noch lang gehen kann. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt Eisbaden sein. Es reicht tatsächlich auch einfach schon, wenn man sein Bett jeden Morgen in der Früh macht, egal ob Samstag oder unter der Woche. Es sind eben diese Kleinigkeiten einfach, mit denen man sich auch gedanklich quasi über sich hinaus entwickeln kann.
Peter, ich kann mir vorstellen, damals als dieser, ich schätze das fast mal in Anführungsstrichen, Schicksalsschlag kam, hättest du sicherlich nicht vorstellen können, dass du jetzt mit deinem Sohn zu Filmdrehs fährst und auf Weltmeisterschaften surfens. Was ist denn so dein Ding außerhalb jetzt des Surfens oder auch Ben zu begleiten? Hast du auch noch so ein Ding, was deine große Leidenschaft ist?
Ich überlege gerade. Es bleibt am Ende dann so viel Zeit nicht. Wie gesagt, ich schätze mich sehr glücklich, eben diese Zeit geschenkt bekommen zu haben, jetzt über diesen am Ende unglücklichen Umstand sozusagen. Ja. Und ist es so, dass eigentlich mir das auch momentan Spaß macht, so wie es ist. Wie gesagt, das Surfen ist inzwischen Nummer eins, aber wir leben ja in der Skiregion. Wir gehen nach wie vor, wenn es sich anbietet, auch noch relativ viel Skifahren. Was ich ja fast noch verrückter finde, muss ich ehrlich sagen, weil ja diese Geschwindigkeiten, die sind ja auch, mein Gott, was fahren Rennläufer? Die fahren weit über 100 km/h, aber er fährt sehr gut. Ich denke mal, wir sind da auch mindestens bei 70 km/h oder irgend sowas, wenn man sich das vorstellt. Das Vertrauen, was da erforderlich ist, sozusagen, er könnte ja theoretisch jeden Moment irgendwo reinfahren, sozusagen. Das geht im Übrigen am Ende des Tages dann nicht nur über den Inhalt des Wortes, was da transportiert wird, sondern auch über die Intonation sozusagen, wie ich jetzt das ansage beim Skifahren. Das ist immer ganz spannend, weil in dem Moment, wo es natürlich ein bisschen voller wird am Hang und so weiter, obwohl er das nicht sieht, merkt er das sofort, diese Nuance in meiner Stimme sozusagen, und nimmt so ein bisschen den Druck von der Kante. Ich muss sagen, mit meinem Job und letztendlich unseren Hobbys bin ich absolut ausgefüllt sozusagen.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich kann mir auch nicht viel Wunderbareres vorstellen als ein Vater, dessen Leidenschaft ist, seinen unglaublich sportlichen, inspirierenden Sohn zu begleiten und ihn ja auch dahin gebracht zu haben. Ben, was ist denn außerhalb des Sports noch deine Wünsche, deine Träume oder Vorstellung für deine Zukunft? Gibt es da noch was anderes?
Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich genieße das Leben Tag für Tag und schaue, was bei rauskommt. Neben dem Surfen spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne auch Schlagzeug. Da muss ich kurz nochmal sagen, echt Hut ab an die Musik hier. Das war echt super coole Show, genial. Vielen Dank nochmal. Da einen großen Applaus auf jeden Fall.
Für alle, die Aufzeichnung hören, das war Raul Fabian, der hier gerade gelobt worden ist.
Genau. Und sonst ist es so, dass ich nach der Schule auf jeden Fall gerne studieren möchte. Was es da genau wird, ist noch nicht ganz sicher, aber ich bin naturwissenschaftlich sehr interessiert. Das heißt, es könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik gehen. Und sonst hängt es auch viel davon ab, wie sich das Surfen weiterentwickelt, ob das Ganze jetzt paralympisch wird oder nicht. Und dann gehe ich einfach weiter meinen Weg und schaue, wo ich rauskomme.
Für alle, die Bens Weg vielleicht auch ein bisschen weiterverfolgen möchten, es gibt einen Instagram-Kanal, Ben No Limits, und ich glaube, da wird noch einiges zu sehen sein. Ich bin auf jeden Fall dabei und werde weiterverfolgen, was du oder auch ihr beiden oder eure ganze Familie sicherlich, deine Mutter ist jetzt nicht dabei, ich gehe davon aus, sie hat ihren sehr großen Teil dazu getan, dass ihr so ein tolles Team seid, und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier zu Besuch wart und von euch berichtet habt. Vielen, vielen Dank.
Danke. Vielen Dank.
Kleinen Moment. Und wer gleich noch hinter einer Autogrammkarte, heute ist der Abend der Autogrammkarten, hatten wir noch nie hier, von Ben möchte, ich glaube, er würde auch noch eine Unterschrift machen, so wie ich ihn verstanden habe. Ja, und wir alle dürfen jetzt noch ein paar Bilder genießen, nachdem ich gleich, ich brauche Ben ja gar nicht begleiten, vielleicht geht ihr beiden gleich schon mal. Vielen, vielen Dank. Und wir alle werden es noch mal genießen, Ben in seinem Element zu betrachten.